Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem wunderschönen Südostasien einmal mehr zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, den 30. April 2024. Der 30. April ist der große Unabhängigkeitstag, der Befreiungstag, der Tag der Wiedervereinigung in Vietnam. Alle Straßen sind ausgeflaggt, alle Häuser mit der vietnamesischen rot-gelben Flagge ausgestattet und natürlich auch die offiziellen Behausungen der Politik strahlen da in den schönsten Aufmachungen. Ein ganz, ganz wichtiges Datum in der leid- und opferreichen Geschichte Vietnams. Am 30. April 1975 ist es den Nordvietnamesen gelungen, unterstützt von den Vietcong-Rebellen im Süden, das südvietnamesische Regime, das Marionettenregime der Amerikaner, wie sie sich ausgedrückt haben, zu stürzen und das Land wieder zu vereinigen, wenn auch mit Zwangsmitteln, mit militärischen Mitteln. An diesem 30. April 1975 ist ein langer, letztlich über 1000 Jahre langer Befreiungskrieg mit Unterbrüchen zu Ende gegangen. Wenn man sich etwas vertieft in die extrem lange Geschichte Vietnams, ist es einfach unglaublich, was dieses Volk da durchgemacht hat. Das hat Jahrhunderte im reinen Kampfmodus der Entbehrung gelebt. Die eigene staatliche Souveränität, die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung war stets gefährdet. Zunächst durch die Chinesen, die hier 1000 Jahre lang geherrscht haben, dann die Franzosen, rund 100 Jahre lang ein Kolonialregime und am Schluss sozusagen als Nachzügler geblendet von den allerbesten Absichten die Amerikaner, die dann im Dschungel von Vietnam ihr Waterloo erlebten. Und Vietnam ist ein so beeindruckendes Land, eben nicht zuletzt auch aufgrund dieser dokumentierten, nachweislichen Opferbereitschaft, dem unglaublichen Willen hier, auch das eigene Leben, die Existenz aufs Spiel zu setzen, zu riskieren, einfach für die Freiheit, für die Selbstbestimmung. Und es ist immer traurig, es ist tragisch, wie die Westler, vor allem die Amerikaner am Schluss, dieses Freiheitsstreben überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Diese Sehnsucht nach der Unabhängigkeit. Insofern waren die Amerikaner übrigens auch Vorbilder für die Vietnamesen. Der Ho Chi Minh, der Staatsführer im Norden, hat sich immer wieder auf die amerikanische Verfassung bezogen. Er wollte mit den Amerikanern zusammenarbeiten, aber sie haben ihm immer wieder die kalte Schulter gezeigt, weil sie eben diese Dimension des Kriegs nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten. Sie waren komplett hypnotisiert damals von den Schablonen des Kalten Krieges. Man sah nur den Kommunismus und der Kommunismus war das absolut Böse. Und wenn Sie glauben, gegen das absolut Böse zu stehen, dann ist das meistens ein Denk- und ein Programmersatz, vor allem auch ein Diplomatieersatz. Man stürzt sich dann immer tiefer in Kriege, die am Schluss nicht zu gewinnen sind. Die Parallelen zur heutigen Zeit sind zum Teil erschreckend. Auch da sehen wir wieder ähnliche Verblendungszusammenhänge am Werk in der Ukraine gegenüber Russland. Die Verteufelung führt einfach zu einer Betäubung des Denkens und sie wird eben zur Entschuldigung dafür, dass man eben nicht mehr diplomatisch versucht, Konflikte beizulegen, sondern dass man sich gewissermaßen geistig aufmunitioniert für die militärische Schlacht. Es gibt natürlich auch viele Unterschiede von heute zum Vietnamkrieg. Etwa die Amerikaner schicken nicht mehr eigene Soldaten. Das nimmt natürlich etwas den Druck von der eigenen Regierung. Dann haben wir nicht mehr diese kritische Presse, ein großer Unterschied zu der Vietnamzeit. Damals heldenhafte US-Reporter. Der Vietnamkrieg war ein Tiefpunkt für die amerikanische Politik, aber eine Sternstunde für den amerikanischen Journalismus. Die Reporter haben durch mutigen Einsatz, auch unter Riskierung ihres eigenen Lebens, und einige sind auch gestorben, haben sie hier die Lügen ihrer Regierung zerzaust. Heute sehe ich davon wenig. Unsere Journalisten sind sozusagen ganz körperlich eingebettet da in die obrigkeitliche Propaganda. Und wenn ich lese, dass in den Zeitungen nur die Rede davon ist, dass die bösen Russen Propaganda machen. Ja, Freunde, da muss ich euch enttäuschen. Das war im Krieg noch nie so, dass da nur eine Seite propagandistisch sich aufschäumte. Auch hier wäre der Vietnamkrieg ein sehr gutes Anschauungsbeispiel, auch ein inspirierendes eben insofern, als die Reporter damals einen sehr, sehr guten Job machten. Auch ein anderer Unterschied wird heute viel zu wenig gesehen und das ist wichtig. Mit Blick auf die Beurteilung der heutigen Lage. Je mehr die Amerikaner in Vietnam Erfolge hatten, je mehr Kämpfer des Nordens, der Kommunisten, sie töten konnten, je mehr Bomben sie abwarfen, desto größer wurde die Opferbereitschaft im Norden. Desto mehr Leute haben sich freiwillig gemeldet für den Dienst bei den Vietcong oder bei den regulären nordvietnamesischen Truppen. Das schreibt Mark Bowden in seinem Standardwerk Hue 1968. Genau das Umgekehrte sehen wir heute in der Ukraine. Je mehr die Russen Erfolg haben, desto schwieriger wird es. Desto schwieriger wird es für Präsident Zelensky, seine Landsleute zu überzeugen, gegen die Russen zu kämpfen. Also hier eine ganz andere Motivlage, die einen etwas zweifeln lässt an dieser Rhetorik, dass da in der Ukraine es nun um die endkampfmäßige Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Despotie gehe. In Vietnam, hochinteressant, hat die Opfer- und Widerstandsbereitschaft zugenommen. Je mehr die Amerikaner hier gebombt und gewütet haben, in der Ukraine ist es anders. Momentan läuft es in eine gegenteilige Richtung. Je mehr Erfolg die Russen haben, desto stärker lässt der Widerstandswille offensichtlich nach. Das sehen wir nicht zuletzt auch daran, dass jetzt eine folgenschwere Entscheidung getroffen wurde, nämlich immer mehr NATO-Soldaten werden jetzt in die Ukraine gesandt, um dort die modernen Waffen, wie es heißt, als Militärberater zu bedienen. Aber das ist eine ganz abschüssige, schlüpfrige Bahn, denn so hat es auch in Vietnam angefangen. Die Amerikaner waren zuerst als Berater da und sind am Schluss als voll kämpfende Bodentruppen in Erscheinung getreten. Heute ist das natürlich viel, viel gefährlicher noch in der Ukraine, weil dort immer das Risiko besteht, dass sich die nuklearen Supermächte dann plötzlich auf dem Schlachtfeld direkt begegnen, mit allen unabsehbaren Konsequenzen, mit allen apokalyptischen Schreckensszenarien, die daraus erwachsen können. Ich empfehle also allen, sich doch noch einmal in die Geschichte dieses Vietnamkriegs zu vertiefen, nicht einfach nur aus nostalgischer Rückschau, sondern eben vor allem auch deshalb, um Parallelen und vielleicht auch Lehren für die Gegenwart zu ziehen, in der Hoffnung, dass uns die Weisheit nicht dann ereilen möge, wenn es längst zu spät ist. Kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Christian Lindner, der FDP-Chef, hat am Bundesparteitag in Berlin ein beunruhigendes, besorgniserregendes Bild der deutschen Wirtschaft gezeichnet, was natürlich Vertreter der Wirtschaft nicht überrascht. Endlich merken sie es, dürfte da auch durch das eine oder andere Hirn gedanklich gegeistert sein. Auf jeden Fall spricht Lindner von einer Stagnation und Schwäche. Deshalb brauche es das liberale 12-Punkte-Programm, für das er von den Ampelparteien erstaunlich oder sagen wir weniger erstaunlich Unterstützung bekommt. Seine Kritik allerdings richtete sich bei dieser Veranstaltung eher an die Adresse der CDU und dort vor allem gegen Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die Bürokratiestress verursache, auch in Deutschland. Dann gab es einen Landesparteitag der Grünen in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg. Magdeburg, auch eine Stadt, die sozusagen als Mahnmal des Friedens in die Gegenwart hineinragt, durch fürchterliche Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten noch in Grund und Boden zerstört. Über 1000 Jahre europäische Kulturgeschichte sind damals in Flammen aufgegangen. Ein ganz finsteres Kapitel auch des Westens, wiewohl ich in keiner Art und Weise beschönigen oder verharmlosen oder relativieren möchte, was dem vorausgegangen ist an deutschen Verbrechen. Aber ungeachtet dessen befällt mich immer ein Schmerzensgefühl, wenn ich an diese deutschen Städte denke, wie etwa Magdeburg, die so fürchterlich zerstört worden sind. Doch das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist dieser grüne Parteitag. Und dort wurde nun gefordert, eine spezielle Taskforce zusammenzustellen, um alle Informationen zusammenzukratzen und zu bündeln, damit die AfD verboten werden könnte. Das ist die Fratze, die grüne Fratze der Antidemokratie, dass man eben nicht bereit ist, sich dem politischen Gegner mit Argumenten zu stellen, sondern diese Grünen entwickeln sich tatsächlich zu einer zusehends, ja, fast schon etwas totalitären Bewegung, die Gegner in der Demokratie nicht widerlegen wollen. Diese Mühe, diese Anstrengung möchten sie nicht auf sich nehmen, vielleicht auch deshalb, weil sie ziemlich genau wissen, dass sie vielleicht den Kürzeren ziehen werden. Nein, man will den Gegner verbieten. Die Bild-Zeitung, schwere Vorwürfe an die SPD und an die Grünen. Nach dem Islamistenaufmarsch in Hamburg am letzten Samstag sind 1250 radikal-Islamgläubige aufgetreten an einer durch die Polizei bewilligten Demo. Sie haben ein Kalifat gefordert, also die Einführung einer Steinzeit-Diktatur in Deutschland. Die CDU wollte ein Verbot dieser Islamisten. Doch der SPD-Bürgermeister Genscher weigerte sich, das Anliegen bei der Innenministerin Nancy Faeser überhaupt nur zu platzieren. Und jetzt hagelt es Vorwürfe an die Adresse der Linken und der Grünen. In der Tagesschau übrigens der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes. Ich glaube das kaum, wenn ich das lese hier in der Tagesschau des deutschen Fernsehens, hat dieser Kalifat-Aufstand nicht eine Meldung produziert, ist nicht einmal erwähnt worden. Das ist bemerkenswert. Bemerkenswert ist auch die Wortmeldung des chinesischen Vertreters im UNO-Sicherheitsrat, Geng Shuang. Er geißelte die ermittelnden Staaten in Sachen Nord Stream und sagte natürlich diplomatisch verklausuliert ausgedrückt, im Grunde ist es eine Schweinerei, dass dieser Angriff auf eine relevante Energieinfrastruktur, dieses Verbrechen überhaupt nicht aufgeklärt wird, dass da kein Bemühen zu spüren ist, hier der Sache auf den Grund zu gehen. Man möchte das offensichtlich vertuschen, verdecken, das sei nicht akzeptabel. China ersucht nun die beteiligten Staaten mit Russland zusammenzuarbeiten, um dieses Kolossalverbrechen, um den größten Terroranschlag auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg hier zu untersuchen. Sind wir gespannt, was die weiteren Folgen sein werden. Das Wall Street Journal, auch noch interessant, hat gemeldet, dass amerikanische Geheimdienste keinen Beweis gefunden hätten für einen direkten Mordbefehl Putins zur Eliminierung des Oppositionellen Alexei Nawalny, der in einem russischen Straflager, wo er 19 Jahre hätte absitzen müssen, dann plötzlich von einem Tag auf den anderen gestorben ist. Große Vorwürfe drangen ja damals in Richtung Kreml, der zweifellos als oberster Chef natürlich dieser Straflager auch die Verantwortung hat für das Geschehen in diesen Straflagern. Das muss man immer im Blick behalten. Aber eine direkte Schuld konnte bis jetzt Putin nicht nachgewiesen werden, obwohl es sich mittlerweile im Westen als Industriestandard eingebürgert hat, Putin als Mörder auch in dieser Sache zu bezeichnen. Also die Gerichtshöfe der Moral ohne jede Geschäfts- und Prozessordnung. Über die NATO-Truppen in der Ukraine habe ich bereits gesprochen. Aus Polen, Frankreich, UK und Finnland. Ein Tanz am nuklearen Vulkan, der dort stattfindet, analog zum Vietnamkrieg, auch dort auf abschüssiger Bahn. Dann Viktor Orban, eine große Rede am konservativen Kongress in Ungarn, CPEC in Budapest. Letztes Jahr war ich da auch noch dabei, eine hochinteressante Veranstaltung. Ich habe mich dort etwas kritisch mit den Konservativen auseinandergesetzt, vor allem mit den Woke-Konservativen. Orban setzte nun einen anderen Akzent. Er hat dargelegt, wie die Liberalen, die sogenannten Liberalen, die Linksliberalen versuchen, die Konservativen aus der politischen Debatte auszuschalten, sie gewissermaßen als Gefahr für die öffentliche Sicherheit darzustellen, um sie dann mit undemokratischen Methoden im öffentlichen Diskurs ja, zu diskreditieren, mit Nachteilen auszustatten, letztlich auszuschalten. Eine sehr eindringliche Rede. Ich bin sicher, meine Kollegen bei der Weltwoche werden sie dokumentieren. Das war's von der internationalen Ausgabe Weltwoche Daily für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Falls Sie die Schweizer Sendung noch nicht geschaut haben, machen Sie das. Ich habe am Anfang noch ein paar andere Akzente zu Vietnam und den Parallelen und Unterschieden zur heutigen Zeit gesprochen. Scheint mir einfach wichtig zu sein, diese Lektionen der Geschichte in Erinnerung zu behalten oder wieder wachzurufen. Und sei es nur deshalb, um den Masters of the Universe, den eingebildeten, alles im Griff habern, etwas Demut wieder vielleicht einzupflanzen oder wenigstens uns als Zuschauer und Zaungäste dieses fürchterlichen Geschehens da ein paar kritische Widerhaken einzupflanzen, einzugeben. Ich hoffe, mir gelingt das. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Einen schönen Tag, bis bald und ich melde mich zurück.